Sam Woll. Ein Podcast des Osttiroler Bote mit Dieter Meier-Hassler und Michael Ecker.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sam Woll, der Podcast für Osttirol. Ich bin der Ecker Michael, der Chefredakteur des Osttiroler Boten, und mir gegenüber sitzt, wie immer, der Dieter Meier-Hassler.
Grüß dich, Michael.
Kolumnist des Osttiroler Boten. Du warst zu voreilig. Servus, Dieter. Wie geht's da?
Mir geht's gut, danke. Wir haben jetzt ein großes Ereignis hinter uns.
Genau, wir haben ja in unserem letzten Podcast der Episode 12 über das Herz-Jesu-Feuer geredet und haben uns Gedanken darüber gemacht, wer wo die Feuer des Herz-Jesu-Fest verfolgt, und es ist dann alles anders gekommen, als wir uns das gedacht haben.
Ja, wir haben ein anderes großes Feuer gehabt, was leider Gottes kein Herz-Jesu-Feuer war, sondern ein schrecklicher Brand beim Rossbacher unten in der Lehwand, was Gott sei Dank dann die Feuerwehr zwar erst nach ein paar Tagen, aber Gott sei Dank in den Griff gekriegt hat und dann Gott sei Dank löschen hat können, aber war natürlich schon ein eher schreckliches Ereignis.
Naja, es war, glaube ich, schon ein Brand, der in Osttirol so in der Größe eigentlich kaum erlebt hat, oder?
Also ich bin jetzt auch 56 Jahre auf dieser Welt und ich kann mich an nichts Ähnliches erinnern.
Also was mir aufgefallen ist im Zuge dieser ganzen Berichterstattung, dass es in der Bevölkerung eine sehr, sehr große Dankbarkeit gegenüber den Feuerwehrleuten gegeben hat. Wie hast du den ganzen Brand wahrgenommen? Du lebst in Nikolsdorf. Ich muss sagen, wenn ich es jetzt aus meiner Perspektive erzählen kann, ich war ja gar nicht da. Also ich bin zum Radlrennen nach Nauders gefahren, nach Nordtirol, und war dann bei der Startnummerabholung, und der Isep Dom, unser Videofilmer, hat mich dann angerufen, und dann habe ich schon das Foto am Handy gehabt, und im ersten Moment war so, okay, es brennt beim Rossbacher, und ich kann mich erinnern, wir haben schon öfter über Brände beim Rossbacher berichtet, oder? Also das hat's schon öfter gegeben, und meistens waren die Brände ja relativ schnell unter Kontrolle. Und in dem Fall war es halt leider nicht so.
Ich habe das eben gemerkt, ich habe es auf osttirolerbote.at, glaube ich, habe ich nachgeschaut, und da war schon ein Bericht drin, und dann, ich weiß auch nicht, wo war es auf Social Media, aber es hat dann schon ein Interview gegeben mit dem Feuerwehrkommandanten von der Lehwand, wo er dann wirklich schon gesagt hat, um drei Nachmittag oder um zwei Nachmittag, wo er geglaubt hat, sie haben es jetzt mehr oder weniger unter Kontrolle, es wird noch dauern, bis Brand aus ist, und er sieht sich gut darüber hinaus, dass das relativ schnell ein relativ kurzes Ende nehmen wird. Und dann, glaube ich, eine halbe Stunde später oder nicht einmal eine Viertelstunde später hat es die große Explosion gegeben. Und was dann die Einschätzung von einem recht erfahrenen Feuerwehrkommandanten, der was ja wirklich schon öfters da beim Rossbacher gelöscht hat und das ja nicht aus der Hüfte aus gemacht hat. Und das hat dann die ganze Situation komplett geändert.
Es war ja so, ich glaube, dass es hat ja parallel quasi der Festumzug in Nussdorf-Devand gestartet. Und ich glaube, wenn man sich nicht sicher gewesen wäre, dass dieses Feuer unter Kontrolle zu bringen ist, hätte man wahrscheinlich den Umzug nicht begonnen.
Also bis zur Explosion waren sich alle einig. Und wie schon gesagt, und die sind ja nicht unerfahren mit diesen Bränden, dass das mehr oder weniger nichts wirklich Brutales sein wird. Und die Explosion, wo man immer noch nicht weiß, was da wirklich explodiert ist und warum das explodiert ist.
Naja, man weiß schon, was explodiert ist. Hat ja dann die Landespolizeidirektion relativ rasch sogar in der letzten Woche vermeldet. Also wir haben das in der letzten Woche schon im Blatt gehabt, dass es tatsächlich eine Batterie und ein Akku war. Oder ein Akku war, das weiß man jetzt. Das war der Brandursache, genau. Ja, die Explosion ist eine andere Sache, ja.
Und weil der Akku brennt, und weil das war eine sehr heftige Explosion, es müsste ein riesengroßer Akku sein, was so in die Luft gefallen ist. Aber ist ja egal. Das Schlimme war, dass dann wirklich, man hat es ja gesehen im Video, dass was da Brocken durch die Luft geflogen sind, wirklich Feuerbälle, und die haben dann wahrscheinlich binnen Sekunden das ganze Areal in Brand gesetzt, und die Feuerwehr hat ja eigentlich jetzt, entschuldigt den Ausdruck, fast flüchten müssen, oder sich zumindest sehr rasch richtig, und das hat dann zu den Inferno geführt.
Wir haben ja in der vergangenen Woche eine fünfseitige Berichterstattung im Osttiroler Boten gehabt, also wirklich umfassend. Und ich weiß noch genau, ich habe mir dann das Drohnenfoto vom Isep Dom angeschaut, und da siehst du quasi ringsum die brennenden Müllberge und dazwischen drin drei Feuerwehrleute. Ja. Und das war kurz vor der Explosion, und ich habe dann beim Aussuchen des Bildes mit der Kollegin, mit der Golla Gerti, habe ich schon Gänsehaut gehabt, gell, weil du weißt genau, wenn ich ein bisschen weniger Glück habe, wahrscheinlich kann es vorbei sein. Und das ist ja eigentlich das wirklich die gute Nachricht und das Schöne an diesem ganzen Ereignis, dass es keine ganz groben Verletzungen gegeben hat und auch keine Toten. Nicht?
So, Gott sei Dank ist überhaupt keiner gestorben und es hat auch Gott sei Dank keine wirklich schwerwiegenden Verwundungen gegeben. Wie gesagt, das war nochmal Glück in Unglück. Es war auf jeden Fall spannend, wir haben das alle verfolgt. Ich habe das dann mitgekriegt, wo dann die Explosion war und dann wirklich die schwarze Rauchwolke dann auch schon in Social Media, alle Leute haben Privatvideos gemacht, was in der Nachbarschaft irgendwo waren. Und die Explosion ist dann auch die Runde gegangen, das Video. Und wir in Nikolsdorf haben noch nicht den Alert gehabt, wir haben keinen Alarm noch gehabt. Bei uns ist dann noch die Sirene gegangen, glaube ich, weil sie die Nikolsdorfer Feuerwehr dann als Hilfsfeuerwehr dann zusatzalarmiert haben. Und dann erst, man hat da zuerst nichts gerochen in Nikolsdorf. Also so am späten Nachmittag, am frühen Abend, am Samstag war in Nikolsdorf noch nichts. Und am späteren Abend ich weiß noch gar nicht mehr, wann es war, ist Nikolsdorf dann zum Alarm dazugekommen. Und dann hat man auch in Nikolsdorf, wir sind fast 10 Kilometer weg vom Brandherd, hat man das dann auch gerochen. Und auch am nächsten Tag in der Früh war das dann hat Gott für unsere, also Nikolsdorfer Sicht, Gott sei Dank, der Wind gedreht und wir haben nichts mehr gerochen, war kaum mehr.
Aber ich habe den Eindruck gehabt, dann im Laufe der Woche in Lienz hat es immer wieder so Phasen gegeben, wo es gerochen hat und dann auch wieder nicht. Also am Dienstag zum Beispiel habe ich es noch relativ intensiv wahrgenommen. Da bin ich ja dann auch mit der Gerti zur Anlage hin, um das Interview mit dem Rossbacher Franz zu führen. Und wir waren echt nicht lang da, wahrscheinlich eine halbe Stunde. Und der Brandgeruch hat sich so intensiv in unsere Kleider festgesetzt. Und für mich war das dann schon so ein Moment, dass ich mir denke, okay, wir waren jetzt eine halbe Stunde da, okay? Aber die Feuerwehrleute, die wirklich dort gearbeitet haben, die waren stundenlang dort, nicht? Und die haben da schon wirklich viel geleistet.
Erstens, das ist natürlich die, was ganz nah am Feuer waren, haben natürlich schon mit Atemschutz gearbeitet, aber die anderen, auch wenn man hinten bei der Pumpe ist, man ist trotzdem relativ nah am Feuer, ein paar hundert Meter weg. Also das ist sicher nicht ohne. Obwohl, ich glaube, der stechende Geruch und das glaube ich auch den Feuerwehren, die was das dann gemessen haben, die Bozen und die in Münchner, dass der unmittelbare, unangenehme Geruch und der Kopf davon ist ja nochmal ein Unterschied, ob das jetzt ungesund ist oder ob das wirklich dauerhaft gesundheitsgefährdend ist. Mhm. Das sind sicher zwei Paar Schuhe. Wenn ich halt irgendwo Plastik verbrenne, stinkt das ja fürchterlich. Das heißt aber nicht, wenn ich das nicht wirklich dauernd so einatme, dass ich das jetzt gleich wieder, und es wird ja durch die Luft auch verdünnt, der Wind geht weiter. Aber es war sicher nicht ohne. Und am Samstag auf Nacht, in Umkreis von 1-2 Kilometer, hätte ich wirklich nicht beim Feuer sein wollen, weil wo wirklich der schwarze Rauch, der dicke schwarze Rauch auf ist, das war sicher nicht das Gesündeste.
Wobei, ich bin gestern vorbeigefahren mit dem Radl auf Nacht, das war dann quasi der Mittwoch, 9. Juli gestern, und du merkst auch auf der Hauptstraße immer noch den stechenden Geruch. Also ich glaube, das dürfte wahrscheinlich noch länger aufrechnen.
Ich glaube, also das sind ja riesige Mengen, man kann sich das nicht vorstellen, es sind ja hunderte Kubikmeter Müll und der stinkt natürlich, das ist ja so halb verbrannter und dreiviertel dick verbrannter Müll, der wird weiter stinken, bis er es entsorgt haben muss, aber das Land hat ihn ja vorgeschrieben, dass er das relativ rasch fachgerecht entsorgen muss, das kannst du dich ja nicht liegen lassen, das zeigt.
Nein, da gibt es ja wohl, es hat einen Bescheid gegeben, nicht mit einem Konzept, das umzusetzen ist, und ich glaube, dass das auch passieren wird. Und du hast jetzt schon diese Luftmessungen angesprochen von der Taskforce aus München und der Berufsfeuerwehr aus Bozen. Und das bringt mich jetzt auf ein Thema, über das wir schon reden sollten, nämlich habe ich in den sozialen Medien verstärkt wahrgenommen, dass diesen Institutionen nicht getraut wird. Und jetzt frage ich mich, warum ist das so? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Taskforce aus München nach Osterholz kommt, Messungen durchführt und nicht ordnungsgemäße Daten liefert. Wie hast du das wahrgenommen?
Es ist so, ich glaube einfach, wie gesagt, am Samstag war der schwarze stechende Rauch und wenn man vielleicht am Samstag unmittelbar, wo mal das Feuer ja ein paar Stunden unter Anführungszeichen so halb außer Kontrolle war, beziehungsweise die Feuerwehr sich zurückziehen hat müssen, neu formieren und da auch nicht löschen hat können, bis die ganzen Spezialgeräte da waren, ist wahrscheinlich da, wenn man da gemessen hat, war vielleicht einmal kurzfristig etwas nicht so Gutes rausgekommen. Aber man hat da gesehen, der Rauch ist ja dann deutlich, deutlich weniger geworden. Das hat man ja auch mit freiem Auge gesehen, da braucht man gar kein Wissenschaftler sein. Aber wenn sich Leute, was 8-9 Kilometer weg sein, Sorgen machen, wie gesundheitsgefährlich das ist, dann möchte ich in keiner Haut von einem Feuerwehrler stecken, wie du richtig sagst, was da dabei gestanden sein, weil alle haben keinen Atemschutz getragen. Und wie du richtig sagst, wir leben im 21. Jahrhundert in Europa, in einer gefestigten Demokratie. Wer soll das fälschen und warum soll er das fälschen? Aus was für ein Grund?
Wobei ich mich dann schon irgendwie versucht habe, in die Lage der Menschen zu versetzen. Und zu einem gewissen Grad ist es ja nachvollziehbar. Oder? Du riechst dieses Verbrannte, diesen stechenden Geruch. Und ich muss ja auch sagen, ich habe selber Kopfweh gehabt, nachdem ich dort war. Ich will jetzt auch gar nicht jammern. Das wird normal sein. Nicht? Das haben ja auch die Experten des Landes gesagt. Aber ich habe zumindest nachvollziehen können, dass die Leute grübeln, nicht?
Na, das ist ja halt auch nachgewiesen. Der Mensch vertragt ja einen gewissen Grad von Gift und Menge, weil es der Körper dann wieder ausarbeiten kann. Und wenn du das jetzt einnimmst, ist es sicher nicht gesund, nur tut es dem Körper nichts, weil das kann er verarbeiten. Das Gefährliche ist ja immer die Dauerbelastung. Und nachdem der Brand aus ist und jetzt die Werte derart drastisch gesunken sind, glaube ich nicht mehr, dass so viel in der Luft ist. Natürlich. Der Unterschied ist, wenn man das riecht und es stinkt und das ist unangenehm. Und ich glaube, dass man wirklich, wenn man jetzt in unmittelbarer Nähe von den Haufen ist, das immer noch nicht ganz so gesund ist, da sich länger aufzuhalten. Mhm. Das glaube ich sofort, dass eine Dauerbelastung für Leuten statt Lienz oder in Trischach oder Amlach sein, also da vertraue ich den Behörden schon, dass diese dauerhafte Gesundheitsgefährdung sicher nicht vorhanden ist.
Jetzt einmal zurück zur generellen Arbeit der Behörden. Es hat ja zum ersten Mal quasi bei uns diese Handyalarme gegeben. Ich kann das jetzt schwer beurteilen, weil ich es auch miterlebt habe, quasi die Kommunikation der Behörden. Du warst jetzt nicht so drin in der Berichterstattung. Wie hast du das erlebt von außen? Hat das Land da aus deiner Sicht gut kommuniziert oder war es ausbaufähig oder wie siehst du das?
Ich habe es in meiner Kolumne schon geschrieben. Grundsätzlich war es nicht schlecht, aber es ist definitiv ausbaufähig. Und eine kleine Anekdote, Wichtschaus wie ich bin, habe ich am Dienstag beim Land draußen angerufen und habe gesagt, ich habe sie jetzt das Brand ausgemeldet, ich habe es gemeldet, es ist nicht mehr gefährlich, ich habe die ersten Messergebnisse veröffentlicht, dass es nicht gesundheitsgefährdend ist. Sag, warum ist dieser AT-Alert immer noch aufrecht? Sag, ihr könnt ja nicht gleichzeitig sagen, es ist nicht gefährdet und ein Alarm. Und habe ich mit der Pressedame eben gesprochen und habe gesagt, ich bin ein Freidenker, Kolumnist von Osttiroler Boten. Sag, es ist nicht eilig, mich interessiert das jetzt. Und eben dann tatsächlich eine halbe Stunde später ist dann der neue Alert, dass ich von der Warnung zur Empfehlung umgesprochen worden ist. Und die Pressedame hat mich dann erst 2 Stunden später angerufen und gesagt, ja, das haben sie jetzt aufgrund von meinem Anruf, haben sie jetzt den zweiten Alert ausgelassen. Was aber die Leute wirklich gestört und was ich auch in den Social Media und auch in den privaten Gesprächen so mitgekriegt habe, die Leute haben natürlich Angst, so ein großes Feuer und es stinkt, wie gesagt, man haben relativ viel Leute Kopfweh gekriegt, am Handy geht der Alarm los, so, lasst die Fenster zu, geht's nicht raus, schaltet die Lüftungen aus und dann sagt da kein Mensch und dann sagen sie dann nicht mehr viel, was jetzt ist. Und dann kommt nochmal 2 Tage später die Meldung, ja, es ist nicht gesundheitsgefährdet und daher rührt wahrscheinlich das Misstrauen da. Fällt irgendwo der Übergang?
Ich finde das jetzt einen spannenden Aspekt, was mich natürlich als Medienschaffender interessieren würde, der du eigentlich auch einer bist. Aber auch für Medien ist das ja eine schwierige Situation, oder? Du hast im Grunde ein Brandereignis und die einzigen seriösen Quellen, die du hast, sind die Behörden, nicht? Da gibt's ja keinen Zweifel drüber. Und ich persönlich bin ja der Meinung, dass die Behörden nicht schlecht agiert haben.
Nochmal, das hat einen großen Unterschied. Die Behörde hat, und also ganz toll hat auch der Bezirksfeuerwehrkommandant, der Lewandner Feuerwehrkommandant, also die Interviews, was du auch geführt hast, auch andere Medienkollegen geführt haben, das waren für mich die aufschlussreichsten. Also die Feuerwehrführungskette hat für mich die besten Aussagen getroffen, was für mich auch die interessantesten waren. Die Behörde hat immer wieder relativ lange Schweigephasen gehabt. Sie haben, und das ist ein großer Unterschied. Die haben nie falsch informiert und die haben auch das Notwendigste getan. Die haben gesagt, so, wir wissen nicht, was in der Luft ist. bleibst daheim, machst die Fenster zu. Was in dem Zeitpunkt, wo sie den ersten Alarm war, genau das Richtige war. Weil wenn das gefährlich gewesen war, oder richtig, war das ja auch ein sehr großer Schutz gewesen. Und wenn es bedingt gefährlich ist, hat es ja keinen geschadet, dass er mal nicht draußen gewesen war, weil der Geruch hatte sich ja kein Gut getan. Also von denen haben sie grundsätzlich richtig gehandelt, was ich eben glaube, dass da dazwischendurch ein bisschen Information gefallen hat. Die Leute haben sich da ein bisschen mehr erwünscht und das haben wir ja nicht gekriegt. Du als Medienschaffer, du hast ja auch gern mehr berichtet und das ist so richtig aufgeklärt, hat man es eigentlich erst am Dienstag.
Es hat ja dann am Sonntag auch diesen Medientermin vor Ort gegeben und allein die Klickzahlen unseres YouTube-Videos davon, also der Radio Osttirol, Moderator Werner Gatterer hat sich mit Isep Dom auf den Weg begeben, hin zum Schauplatz. Und ich habe jetzt nochmal reingeschaut, das Video hat mittlerweile über 80.000 Klicks. Ne? Das ist ja eigentlich von diesem Brand auf YouTube weitaus das bestgeklickteste Video, quer durch alle Medien hinweg. Ne? Also das heißt, der Hunger nach Wissen und nach Informationen war ja gigantisch, nicht, in der Bevölkerung.
Also, muss jetzt meine Kollegen ganz groß loben. Erst hat der Werner Gatterer das unheimlich sensibel, unheimlich toll gemacht. Überhaupt nichts reißerisch. Ich glaube, das hat den Leuten auch so gut gefallen. Deswegen haben sie es weiter erzählt. Der hat versucht, so sensibel wie möglich, so viele Informationen wie möglich, O-Ton von den dort arbeitenden Behörden und Leuten zu kriegen. Und das haben sie erstens toll gemacht. Und wie gesagt, man hat wissen wollen, was ist, kriegen sie den Brand in den Griff, ist das gefährlich, wann hört es auf? Und da haben sie schon relativ viel beantwortet. Aber es war trotzdem von Samstag, der halbe, dreiviertel Tag, und wir sind in einer Zeit, wo wir alles in Echtzeit haben wollen. Und vielleicht sind wir auch zu ungeduldig geworden mit Social Media. Und dass man in der Zeit, dass man dort zu wenig Informationen dazwischen drin kriegt.
Aber ich stelle es mir zumindest aus Sicht des Einsatzleiters extrem schwierig vor. Nicht? Du hast ja eigentlich ein Riesenfeuer vor dir. Du weißt nicht, wo anfangen, wo aufhören. Und wahrscheinlich ist die Medienarbeit in diesem Moment, wenn du ein Flammeninferno vor dir hast, der kleinste Sorge, oder?
Nein, also du musst mal die Feuerwehr und auch die Behörde, wie du richtig sagst, eigentlich verteidigen. Die haben ja nicht gewusst, die müssen jetzt einmal schauen, wie es sind Spezialgeräte, wie kriegen wir das Feuer in den Griff und alles andere ist einmal noch eine Nebensache. Und in der Nacht haben sie es ja nicht 100%, ich glaube, sie haben die Situation zwar immer in den Griff gehabt, aber sie haben nicht genau gewusst, wie lange dauert es, wie geht's, wie gehen wir so an, können wir es schnell löschen, wie lange dauert es. Und das war sicher erste Priorität. Und sobald sie dann die Lage 100% oder zumindest zu 99% einschätzen haben können, Sonntag, haben sie dann eh versucht, die Medien zu informieren. Mhm. Wie schon gesagt, ich glaube einfach, dass der Hunger ist, was ist du, warum ist du. Und wir sind halt gewöhnt, dass so wirklich im Minutentakt teilweise die Nachrichten kämen. Und das war da wahrscheinlich auch gar nicht möglich. Aber trotzdem, die Information, was ist mit der Luft, wie soll man sich jetzt verhalten, die Sachen sind doch ein bisschen spärlicher gekommen. Und das Land hat sich darauf verlassen, mit der Meldung bleibst du daheim und folgst uns, dann passiert euch schon nichts. Und das war den Leuten wahrscheinlich zu wenig. Das glaube ich. Daher ist ein bisschen Unzufriedenheit entstanden, obwohl das eigentlich kein Fehler ist, weil wenn sich alle an das halten, war ja nichts passiert. Aber die Leute möchten dann das gewohnt heutzutage im Minutentakt aufgeklärt zu werden und die quasi über den Gaumen oben im Morgen zu schauen. Aber das war in dem Fall wahrscheinlich gar nicht möglich, wie du richtig sagst.
Genau. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Anteil der Menschen, die skeptisch gegenüber uns Medien und da gegenüber den Behörden sein, in den letzten Jahren angewachsen ist. Und aus meiner subjektiven Wahrnehmung, glaube ich, hat es auch mit der ganzen Covid-Pandemie begonnen. Okay, vielleicht nicht begonnen, aber das hat sich in diesem Zuge verstärkt. Würdest du diese These unterschreiben?
Das ist wirklich leider Gottes auch so. Und grundsätzlich sage ich ja immer, wenn einer meine Kolumne liest und sagt, du immer hast nicht recht, immer glaube ich da nicht alles, was du sagst, finde ich das sogar positiv. Weil es soll ja so sein, die Leute sollen die Sachen wohl kritisch hinterfragen. Nur haben wir eine perverse Situation. Die Medien, wird jeder Bericht wird dreimal hinterfragt, sagen Fake News und Systemmedien und so Sachen spielen durch die Reihe. Und dann tut irgendein Flaschenkopf, postet irgendwo was in Social Media.
Keine Gewaltausdrücke im Podcast sein wollen.
Okay, irgendeine Person, aber oft sind es wirklich Flaschenköpfe, sind ja nicht alle, aber die posten irgendeinen kompletten Nonsens und das wird für bare Münze genommen. Der hat es gesagt und es ist wahr. Das wird nicht hinterfragt. also grundsätzlich Nachrichten zu hinterfragen, würde ich ja gar nicht schlecht finden. Aber zu sagen, wenn es die Zeitung schreibt, ist ein Blödsinn, wenn es in Social Media kommt, dann muss die Wahrheit sein.
Ja.
Und das ist irgendwie ein Paradoxum, was ich nicht ganz nachvollziehen kann.
Da habe ich wieder recht, wobei ich glaube, dass nur ein geringer Anteil in der Bevölkerung anfällig für solche Thesen ist. Es ist ja das Gerücht rumgegeistert, die LLA hat infolge des Großbrandes die Ernte verschmissen oder vernichtet und ist auch ein Ende, nicht? Also man muss da schon aufpassen. Ich glaube auch, dass bei solchen Großereignissen immer schnell Gerüchte entstehen. Das ist jetzt Acker Osttiroler Spezifikum,
Mit den Postings, das habe ich schon global gemeint oder generell gemeint. Ja. Und ich bin schon bei dir, also die Mehrheit, glaube ich, schaut schon, und wie gesagt, und der alte Spruch, du musst zwei Zeitungen lesen und hast die Wahrheit, die mehreren Leute agieren
dem
so.
Dem widerspreche ich ganz klar, du lesest den Osttiroler Boten und du hast die Wahrheit.
Nein, aber gerade bei so Ereignissen bleibt man wahrscheinlich nicht exklusiv auf osttirolerbote.at, da schaut man wahrscheinlich an ORF und die Nachrichten.
Nein, logisch, das passt ja,
aber da haben wir ja kein Problem damit, die haben ja unsere Berichterstattung sicher nur bestätigen können.
Unsere Kollegen von den anderen Medien leisten ja wunderbare Arbeit, so ist sie nicht.
Und, aber was ich sagen will, es gibt, ich weiß nicht, sind es 10%, vielleicht sind es mittlerweile schon 20%, die was anfällig sind für Fake News, die was anfällig sein für Verschwörungstheorien, aber die breite Mehrheit, glaube ich, vertraut schon zumindest den Medienpaket, den seriösen Medien, und ich glaube, gerade wir beim Osttiroler Boten haben das Problem ja eh viel weniger wie andere Medien.
Also ich glaube auch deshalb, weil die Leute uns kennen. Auch, nicht? Also bei uns geht ja jeder Journalist und Redakteur, lässt sich ja sonst blicken, und die Leute sehen uns, und egal ob jetzt beim Musikfest oder in der Gemeinderatssitzung oder bei einem Umzug, uns sieht man ja auf der Straße, und die Leute sehen, wie uns die Dinge anschauen, und es ist so, natürlich wird nicht jeder immer mit der Berichterstattung zu 100% glücklich sein, aber ich glaube schon, dass die Leute uns in Osttirol mehr oder weniger vertrauen.
Ich glaube, wie du richtig gesagt hast, wir haben ja sofortiges Feedback. Mhm. Wenn mir irgendwo hingeht, man kriegt ja sofort, was hast du nur für ein Plätzchen geschrieben, wenn es einen gestört hat, oder das hast du gut geschrieben, und wir sind ja wirklich in der Bevölkerung verankert. Und das schafft natürlich schon Vertrauen. Wir sind nicht irgendwo in einem Elfenbeinturm, wo wir irgendwas da hinschreiben. Und das spielt schließlich eine große Rolle.
Da muss ich jetzt eine kurze Anekdote einbringen. Bei uns hat es ja in der Journalistenschule geheißen, wenn du jetzt einen kritischen Bericht über irgendwas schreibst und im Nachhinein kritisieren die Badeseiten für deine Berichterstattung, dann hast du alles richtig gemacht. Und das geht mir heute auch immer noch so. Und ich war ja kürzlich auch im Gemeinderat von Silian, und dann ist es wieder mal um die Wichtelpark-Debatte gegangen, und da haben beide Seiten, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, schon während der Sitzung Angst gehabt, der Osttiroler Bot ist da, wie wird jetzt wohl die Berichterstattung ausfallen? Und eigentlich haben sie auf gut Oberländerisch gesagt, Bade letztes gehabt, dass da jetzt ein Scheiß rauskommt. Entschuldigung, Scheiß für den Ausdruck. Und lustigerweise habe ich dann im Nachhinein von Badenseiten, und das war sehr emotionale Debatte im Gemeinderat, gehört, ja, schön gut gemacht. Und das ist dann quasi die andere Seite.
Wie schon gesagt, wie du richtig sagst, ich glaube auch immer, wenn man so irgendwo was schreibt und keiner von Baden die Lob, wenn sie die Bade loben, ist vielleicht nochmal was anderes. Wenn keiner von Baden die Lob, ist das eigentlich ein positives Zeichen. Das stimmt schon.
Also, und ich muss auch sagen, früher, also in meiner Anfangszeit als Journalist, habe ich zu ganz vielen Dingen eine Meinung gehabt. Gell? Das hat abgenommen. Also je älter das ich wäre und je länger das ich in den Job bin, sehe ich es einfach als meine Aufgabe, Badeseiten oder wenn es drei Seiten sind, alle Seiten zu betrachten und nachzuvollziehen. Nicht? Also das ist, glaube ich, auch unser Job.
Ich glaube, mein Job ist ein bisschen anders als Kolonist, sollte natürlich ein bisschen eine Meinung haben, aber das haben wir jetzt, wir waren ja in die Schulen und haben mit den Schülern geredet, und die habe ich schon ein paar Arbeiten ein bisschen durchgelesen. Die jungen Leute haben mir vorgeworfen, dass ich oft einmal zu wenig kritisch bin, weil ich dann auch versuche, empathisch zu sein und Badeseiten zu beleuchten, aber trotzdem dann später meinen Senf dazu gebe. Es ist also ein Mittelding. Aber gerade eine Berichterstattung soll wirklich sein, die Fakten aufzählen, und es sollte eigentlich wurscht sein, was Recht hat. Wenn ich beim Bericht, bei einer Kolumne darf ich meinen Senf dazugeben, in der Reportage hat es eigentlich nichts verloren. Das muss auch. Man soll den Blick von außen, den Blick von oben, wenn man den wahren kann, hat das schon was. Aber ich glaube, für das steht der Osttiroler Bote immer schon, dass er zwar immer im Positiven betrachtet, aber schon versuchen, das ohne Spektakularität und ohne Wirbel, das relativ trocken und sachlich zu berichten.
Ja, also wir sind schon neutral, wobei man schon dazu sagen muss, dass wir an einer positiven Entwicklung des Bezirkes interessiert sein. So würde ich es einstufen, oder?
Was, sowieso, was ich merke bei der Kolumne, wenn man über jemanden schreibt, den was es betrifft, dann ist man sofort viel zu kritisch. Und dann trifft er den 3 Wochen später, wo man einen anderen geschrieben hat, den was er nicht mag oder was ihn stört, du warst du viel zu brav, hast du viel schärfer schreiben jetzt. Ja. Also, da sieht man schon, wenn es mich betrifft, darf es nicht mild genug sein, wenn es mich nicht betrifft oder ich eine negative Meinung dazu habe, dann sollte die Zeitung noch viel schärfer schreiben. Und so hat auch jeder seinen persönlichen Zugang und wird da jeder jeden Artikel irgendwie persönlich lesen. Und ich habe, höre das oft und ich merke mir das immer wieder, die Botschaft bestimmter Empfänger ist leider gerade bei Kolumnen ganz oft wahr, dass die Leute schon oft wirklich Sachen herauslesen, wo man selber gar nicht gedacht hat, dass das so herauszulesen sind. Also die Botschaft bestimmt wirklich der Empfänger teilweise. Das ist schon drin.
Jetzt würde ich schon noch gern einmal zurück zum Brand gehen und würde die fragen, welche Lehren kann man jetzt aus diesem Ereignis ziehen? Also eine, die, wo ich glaube, dass jetzt viele Leute ein zweites Mal nachdenken, ob sie Batterien in Restmüll werfen. Das ist sicher so ein Thema. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich in Osttirol so schnell keiner machen, oder doch? Täusche ich mich da? Bin ich da zu naiv und glaube, dass das jetzt weniger wird?
Ich hoffe und ich wünsche es mir, aber ich habe was gelernt. Unser Bürgermeister ist, Nickelstorfer Bürgermeister ist in Abfallwirtschaftsverband und die wollen ja was Neues machen. Und dort hat mir zum Beispiel was erklärt, was viele Leute nicht wissen. Es gibt Kugelschreiber, wo Mini-Batterie drin ist, wo du irgendwas leuchtet. Es gibt die Turmpatscheln für die Kinder, wo LED-Lamperlen drin sind. Und die Sachen werden oft wirklich unabsichtlich falsch entsorgt. Die müsste man ja eigentlich aufschneiden und die Batterie rausholen. Und die Sachen wandern natürlich in Restmüll. Und da passieren oft einmal so Sachen, wo das jetzt wirklich als Unwissenheit oder wo man gar nicht denkt drauf. Vielleicht, da gehört auch noch mehr Sensibilität drin. Und mir hat einmal einer gesagt, es gibt einfach 5% gibt's Reststeppen, die werden wir nicht loswerden. Und bei so einer Sache reichen, wenn 5% oder wenn 3% die Batterie nicht richtig entsorgen, reicht es leider Gottes, das, was passiert. Aber wo ich eher positiv bin, es wird wahrscheinlich schon weniger werden und viel Leute werden jetzt nachdenken und werden nochmal genauer schauen. Und gerade, ob man hätte mal einmal ein Plastik und zum Restmüll schmeißt, wird weniger schlimm sein. Aber wirklich das gefährliche Zeug, Batterien und Lacke und die Sachen, dass man mit den Gefahrenstoffen ein bisschen sorgsamer umgeht, das sollte man vielleicht schon, weil da sieht man, was da entstehen kann.
Hat man vielleicht bei diesem ganzen Recycling-Thema die Prioritäten falsch gesetzt? Weil wir haben jetzt ein Recycling-System für Plastikflaschen. Wäre es nicht gescheiter gewesen, auch zuerst einmal ein Recycling-System für Batterien einzuführen?
Jetzt ist mein Alter für mich recht positiv. Das hat einmal eine Umweltministerin machen wollen. Und die wollte um 5 € Einsatz für die Batterien haben. Und die haben sie dann niederdiskutiert. Ich kann mich an den Club 2 noch erinnern.
Hat einer haben gesagt, sie so im Club 2 noch geraucht?
Ja, doch, ich habe sie noch geraucht im Club 2. Da ist einer gekommen und hat einen Sackel mit Knopfbatterien mitgehabt. Ja. Hat er gesagt, schau, damals war ein Schilling, glaube ich, war sie 5 Schilling oder 10 Schilling. Hat er so einen Sackel mitgehabt, ich habe da 1000 Schilling mit. Er hat gesagt, da fange ich mir an, Mülltourismus zu machen. Aber die Idee war schon da und anscheinend hat man da über technische Probleme. Und wenn so etwas geht, wahrscheinlich nur europaweit, weil sonst kriegen wir wirklich von ganz Europa die Batterien zusammen, wenn man das macht, also mit Pfandsystem. Aber ich glaube, da mit den Batterien, die Sensibilisierung sollte schon reichen, dass man die Batterien, ich hab's daheim, ich glaube, es haben 90% oder wahrscheinlich 95%, eben irgendwo eine Schachtele, wo man die alten Batterien hintut und dann bringt man sie ins Geschäft oder wenn die Gemeinde das dann macht oder in den Recyclinghof. Und meine Mama ist jetzt 82, die schafft es. Ah, hat eine Schachtel in ihrer Kuchel, wo sie die alten Batterien rein tut. Also, da braucht es nicht so einen großen Willen. Also, die was man sieht, die Batterien, die, glaube ich, kann man schon auf die Seite tun und sicher entsorgen.
Ich denke, dass wir jetzt das Thema
durch haben.
Kurzer Zeit. Nein, durch haben wir es nicht. Wir könnten wahrscheinlich noch lang diskutieren. Wir stehen jetzt bei 30 Minuten bei der Episode 13. Es ist jetzt 14:24. Wir nehmen da gerade auf und der Felix Gall fährt jetzt gerade Tour de France und wir sollten deshalb vielleicht zum Ende kommen. Da kommt der Radlfahrer in mir wieder durch. Ich glaube, das Thema wird uns noch lang beschäftigen und wahrscheinlich werden wir sicher in naher Zukunft nochmal über den Brand reden, vielleicht dann auch mit einem Gast, der uns einfach ein bisschen was über Recycling erzählen kann.
Es ist spannend, also das Thema gibt sicher noch viel her und wie man in Zukunft damit umgeht, wie man mit dem Recycling umgeht, wie die Leute damit umgehen, was in Zukunft mit unserem Müll passiert, die Welt ist ja dauernd im Wandel. Und ja, sind wir froh, dass es doch halbwegs glimpflich abgegangen ist und hoffen wir, dass wir beide das nicht mehr erleben müssen, dass es so einen großen Brand gibt in Osttirol.
Herzlichen Dank, Dieter, fürs Dabeisein. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer auf viele Hörer. Wir freuen uns auf Feedback, auf Kommentare und Anregungen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Juhu!